Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Ausfasernde Podcasts. Da schon wieder eine quasi runde Zahl. Es geht voran. Ich mache das jetzt so, wie lange mache ich den Podcast? 1,5 Jahre. Und ich habe so einigermaßen hinbekommen, etwa jeden Monat eine Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, das werde ich auch weiterhin hinbekommen. Und ihr haltet mir die Treue und habt Spaß dran. Und ja, an dieser Stelle erstmal vielen Dank natürlich noch für das Feedback zum letzten Mal. Zu dem Schnittmuster, Thema, Schnittkonstruktion haben wir uns ja im Forum Podcasting auf Deutsch in meinem Thread ein bisschen ausgetauscht und alle so unser Wissen etwas zusammengetragen. Ja, Schnittkonstruktion ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich bestimmt irgendwann nochmal beschäftige und vielleicht auch mal mal selbst versuche, Schnitte zu konstruieren. Ich würde ja auch gerne mal einen Kurs machen. Vielleicht, vielleicht nicht unbedingt einen Online-Kurs, sondern direkt wirklich mal einen Kurs offline quasi, mit echten Menschen irgendwie. Liegt mir das, glaube ich, eher als so ein Online-Kurs. Und an dieser Stelle natürlich auch ganz, ganz vielen Dank für die Glückwünsche zur Geburt unseres Babys. Unser zweiter ist geboren am 1.1. Und wir sind gerade ganz, ganz glücklich. Und der Kleine ist auch, muss man sagen, sehr, sehr entspannt. Also deutlich, deutlich entspannter als das erste Kind. Jetzt macht er gerade sein Mittagsschläfchen und die Gelegenheit nutze ich natürlich, nochmal einen Podcast aufzunehmen. Es gibt ja noch bis Ende Januar die Möglichkeit, einen faserverrückten Jahresrückblick für 2015 einzureichen. Und da ich das eigentlich immer sehr gerne mag und letztes Jahr auch mitgemacht habe und auch zumindest die Faserrückblicke, die es in Jahresrückblicke, die es in Blogform gab, habe ich auch schon alle gelesen. Mit Podcast hören hänge ich gerade noch sehr hinterher. Da komme ich gerade nicht so richtig dazu. Da muss ich erstmal nochmal meine neue Tagesroutine entwickeln und schauen, wie ich da die Podcasts noch mit einbauen kann. Auf jeden Fall habe ich die gelesen und es war wie immer ein großes Vergnügen, eure Jahre so nochmal Revue passieren zu lassen, eure Anmerkungen, die Projekte dazu zu sehen oder auch noch irgendwie vor dem inneren Auge zu haben aus den 15-Punkte-Thread zum Beispiel. Also es war auf jeden Fall, ist es immer eine schöne Aktion und ich bin gerne dabei und nutze jetzt das gerade entspannt schlummernde Baby, um eine Folge aufzunehmen und am Ende den Jahresrückblick einzufügen. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der üblichen Kategorie, den Glückskeks. Heute gibt es auch einen echten Glückskeks, so zum Jahresauftakt fangen wir nicht gleich wieder mit Pechkeksen an. Mal schauen, was wir heute so haben. Der ist schon zerbrochen. Alles klar. Was haben wir? Lebe für die Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Das ist doch ein super Motto für den Jahresauftakt, als hätte ich das vorher ausgesucht. Gut, wir leben für das Jahr 2016 und schauen aber am Ende trotzdem nochmal auf 2015 zurück. Und da dieser Spruch natürlich an Weisheit wieder nicht zu überbieten ist, steigen wir jetzt direkt ein. Erst einmal Work in Progress. Was mache ich gerade? Ich kann mir nie merken, ob ich irgendwie in diesem Podcast immer erst Work in Progress und dann die fertigen oder andersrum. Naja, heute fangen wir mal mit den in Arbeit an. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich wieder andersrum sein. Was mache ich gerade? Eigentlich handarbeite ich gerade sehr wenig. Könnt euch ja auch vorstellen, dass ich da nicht so richtig dazu komme momentan mit dem Kleinen. Aber ich habe zumindest meinen Faser-Adventskalender, meine beiden Faser-Adventskalender noch im Wohnzimmer aufgebaut, hübsch in Schalen drapiert, stehen sie auf dem Regal. Und ich bin dann immer mal mit der Spindel so ein paar Faserportionchen weg davon. Ich hatte ja einmal den Faser-Adventskalender, den wir uns gegenseitig im Podcasting auf Deutsch Forum gemacht haben. Und dann habe ich mir dazu ja noch einen Faser-Adventskalender von Spinnert und Gewollt gekauft. Das so, dass ich jeden Tag den Luxus hatte, zwei Fasertürchen öffnen zu können. Das war auch so eine wunderbare Aktion. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und nach ein paar Tagen hatte ich dann auch endlich eine Idee, was ich machen möchte. Und zwar werde ich ein helles und ein dunkles Garn, jeweils dreifädig, einfach bunt zusammenspinnen und daraus so ein Poncho-Pullover, der wird so quer gestrickt in Hell-Dunkel-Streifen mit verkürzten Reihen, so dass er dann sozusagen, wenn man ihn anzieht, ja, ich kann das mal wieder nicht beschreiben. Also es ist dann eine Art Poncho, der ist dann, wenn man ihn anhat, längs gestreift und hat unten am Saum so noch Bündchen dran, dass man die Arme durchstecken kann. Und dafür brauche ich dann ein helles und ein dunkles Garn und deshalb habe ich so die Faserproben in hell und dunkel sortiert. Ja, dann habe ich mir pro Farbe sozusagen drei Spindeln genommen, also drei Spindeln für das helle Garn, drei Spindeln für das dunkle Garn und spinne jetzt immer auf jede Spindel. Habe bei Tag 1 angefangen, das war dann glaube ich ein dunkles Garn, das habe ich dann auf die erste dunkle Spindel gesponnen und dann gucke ich die anderen Tage, die setze ich dann immer so, je nachdem, wie die Farben am besten zusammenpassen, auf dann eine dieser drei Spindeln an das vorherige. Und momentan habe ich bis Tag 8 fertig versponnen. Also ein Viertel des Garns ist sozusagen versponnen und ich habe auch schon ein paar Spindeln, die relativ voll sind, so dass ich dann vielleicht auch bald mal schon mal anfangen kann, so die erste Ladung zu verzwirnen. Und dann bin ich mal gespannt, ob das am Ende irgendwie ein einigermaßen hübsches Garn ergibt und ob das so einigermaßen aufgeht, dass dann auch eines deutlich dunkler ist von den Farben als das andere. Das muss ich mal schauen, wie ich das so noch aufteile, damit das irgendwie passt. Ja, so werde ich meinen Faser-Adventskalender verspinnen und das ist eigentlich so das Einzige, was ich gerade wirklich so richtig handarbeite. Aus dem letzten Jahr mitgenommen an nicht fertigen Sachen habe ich natürlich das Seidentop und das Alpaka-Kleid. Ich glaube, in dem habe ich jetzt 2015 überhaupt nicht gestrickt. Aber das kann ich ja jetzt das ist zumindest mein Vorsatz für des Jahresanfang erstmal die beiden Projekte so an Strickprojekten fertig zu machen, bevor ich dann die nächsten Sachen beginne. Genau. Und dann können wir mal übergehen zu, was ist fertig geworden? Also mir doch egal, ich lasse das doch so. Fertig geworden sind einmal noch so ein paar Puschen für meine Schwester, die ich zu Weihnachten verschenkt habe. Ja, ich werde demnächst auch nicht wieder Puschen stricken, weil das macht mir, also ich stricke nicht gern mit dicken Nadeln und das sind so, ja, Geschenke, die gehen halt schnell, machen mir aber auch irgendwie nicht so, ich mag das Ergebnis auch, ich mag diese Puschen, aber ich mag diesen Vorgang, dieses dicke Stricken irgendwie nicht. Der Ribbelpullover ist fertig geworden, also den ich auf der Strickmaschine gestrickt habe und dann oben mit der Rundpasse zusammen auf eine Nadel genommen hat und dann die Rundpasse dran gestrickt habe. Der ist richtig schön und er passt mittlerweile auch wieder, weil die Wampe ist ja weg. Genauso die Strickjacke Peggy Sue, die ist auch noch im Dezember fertig geworden, hat mir noch einen Punkt eingebracht in das 15-Punkte-Aktion, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angehabt, ist schön flauschig warm, mag ich auch sehr gerne und passt auch gut. Ich glaube, die Knöpfe sind ein bisschen zu klein für die Knopflöcher, die ich ausgewählt habe. Ich hatte noch so, müssen ja irgendwie 8 oder 9 Knöpfe ran, so graue Perlmuttknöpfe. Ja, da gucke ich mal, wenn ich mal auf dem Stoffmarkt bin oder so, ob ich da irgendwie diese Knöpfe nochmal eine Nummer größer bekomme. Und dann tausche ich die vielleicht nochmal aus. Dann habe ich genäht für Weihnachten noch ein Kapuzenpullover und eine Mütze für das Kind. Den Kapuzenpullover, aus Alpenvlies, den ich eigentlich nur kaufen musste, weil ich das Kind mitgenommen habe in den Stoffladen, als ich den eigentlich Stoff kaufen wollte für den Mann, für ein Sweatshirt. Und der Große, der kommt ja irgendwie an keiner Restekiste Stoff vorbei, ohne sich was auszusuchen. Und dann kam er eben mit diesem Alpenvlies an und ja, hat jetzt so ein Hoodie bekommen mit so einer ganz flauschigen Kapuze, die sich so vorne so überlappt, so dass wenn man die Kapuze nach unten hat, das trotzdem schön warm am Hals ist, so eine große Känguru-Tasche, die ich ihm regelmäßig androhe zuzunähen, weil er irgendwie die Hände da gar nicht mehr rausbekommt, egal ob er läuft oder steht oder sitzt. Ja, aber er liebt den Pullover heiß und innig und ja, ich glaube, ich werde ihn nochmal nähen. Das ist ein toller Schnitt aus der Otto Bree gewesen. Der passt auch richtig gut und ist einfach ein super flauschiger Pullover. Und dann habe ich ein Sweatshirt für den Mann genäht aus der letzten aktuellen Cut. Also das ist so ein Sweatshirt mit so einer Schulterpasse und dann noch eine kleine Brusttasche. Ich habe Größe L genäht, weil dem Mann natürlich eigentlich sonst egal in welchem Laden die Größe L immer passt. Also im Gegensatz zu mir, wo ich, wenn ich im Laden Klamotten kaufe, ich irgendwie drei verschiedene Größen in drei verschiedenen Läden brauche, hat er immer die L. Also habe ich die L genäht. Und dieser Pullover ist viel zu groß. Das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Er ist zu lang und die Ärmel sind zu weit. Also werde ich die Bündchen nochmal abtrennen unten und an den Ärmeln da ein Stück kürzen und die Ärmel dann, also im Schulterbereich passen sie, aber unten, nach unten hin sozusagen sind sie einfach viel zu weit. Ja, das werde ich nochmal ändern, aber, und dann das Schnittmuster gleich anpassen, ansonsten so am Körper, passt er von der Weite ganz gut. Also, von wegen einmal Größe L, immer Größe L, das scheint also irgendwie mit, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht nähe ich einfach irgendwie immer falsch zusammen und behalte die Saumzugaben irgendwie nie ein. Wie auch immer, auf jeden Fall muss ich den nochmal auftrennen und neu zusammensetzen mit ein bisschen weniger Stoff und dann werde ich das Schnittmuster noch gleich anpassen und dann denke ich, werde ich den aber nochmal nähen, weil prinzipiell gefällt ihm dieser Pullover richtig gut. Und ich habe beim Nähen dann auch zum ersten Mal den Paspelfuß ausprobiert, den ich zu meiner Overlock habe. Und bin ja hellauf begeistert. Also ich kann quasi direkt mit meiner Overlock so Jersey-Paspeln an die Stoffteile dran nähen. Und das sieht dann richtig ordentlich aus. Also ich habe da, der Pullover ist ja dann so zweifarbig. Die Schulterpasse ist rot, der untere Teil ist dunkelgrau. Und dann habe ich dazwischen so eine schwarze Paspel aus so Kunstleder gesetzt. Das sieht prinzipiell sehr schick aus und das werde ich, glaube ich, nochmal machen. Also das gefällt mir gut. Ja, und damit sind wir jetzt erstmal mit den üblichen Berichterstattungskategorien durch. Und die anderen Kategorien entfallen heute zugunsten des faserverrückten Jahresrückblicks. Und mit dem beginne ich mal jetzt. Also die Fragen kommen wie immer von Ziska, sind die gleichen wie letztes Jahr. Wenn ihr auch noch mitmachen wollt, die Gelegenheit besteht bis Ende Januar. Es gibt einen Thread im Forum Podcasting auf Deutsch, Faserverrückter Jahresrückblick 2015. Dort stehen im ersten Post die Fragen und ihr könnt das in eurem Blog beantworten, ihr könnt ein Video aufnehmen oder einen Podcast aufnehmen oder ihr könnt die Fragen auch direkt in dem Thread beantworten. Und die liebe Ziska verlost dann auch noch unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen tollen Preis am Ende. Ja, das also zu den Regularien. Und nun nehme ich mir die Fragen einzeln vor. Die erste Frage. 2015, das Strick-, Spinn- und Häkeljahr. Welche Herausforderungen hast du gemeistert? Was waren erstaunliche und erwähnenswerte Projekte? Ja, zum einen hatte ich mir tatsächlich letztes Jahr vorgenommen, mal Zöpfe zu stricken. Ich habe wirklich noch nie Zöpfe gestrickt und hatte irgendwie immer einen heiden Respekt vor Zöpfen. An dieser Stelle verweise ich mal an Tini, die ja in der Schnatterfolge vom Treffen hier in Hamburg meinte, sie hatte diesen Respekt vor Umschlägen. Ja, mir ging das mit Zöpfen so. Und dann habe ich diese Strickjacke Peggy Sue. Die hatte irgendwie ganz komische Zöpfe laut Anleitung, wo man tatsächlich mit einer Zopfnadel arbeiten musste und irgendwie drei Maschen auf die Zopfnadel, und dann musste man erst die letzte Masche von der Zopfnadel, dann die erste und dann die mittlere. Also das war ganz seltsam, wie das verzopft wurde. Das habe ich eine Reihe ausprobiert und fand es irgendwie äußerst umständlich und fand es vom Effekt her auch irgendwie, dadurch, dass es handgesponnenes Garn war, was ja relativ unregelmäßig ist, fand ich das auch irgendwie jetzt nicht so, ja, der Effekt kam jetzt nicht so super raus auf diesen unregelmäßigen Garn, und dann habe ich mich dazu entschlossen, einfach mir das Zopfen ohne Zopfnadel beizubringen, also einfach drei Maschen sozusagen einmal so irgendwie vertüdeln. Also, keine Ahnung, ich habe das dann einfach gemacht, und es war auch irgendwie gar nicht schwer, und habe dann sozusagen diese extra breiten Zopfbündchen, die an diese Jacke, an die Ärmel und an den Saum kommen, so gemacht. Ich glaube, das waren jetzt so wirkliche Anfängerzöpfe, also wo man jetzt auch nicht zählen muss und so viele Maschen nach hinten und dann wieder Maschen nach vorn und dann so. Das kommt dann auch nochmal irgendwann. Ja, was war noch Herausforderung? Ja gut, meine Strickmaschine, da habe ich jetzt auch nicht so viel dran gemacht, aber habe mir jetzt erstmal noch ein Craftsy-Video gekauft zum Stricken einer Strickmaschine und werde das dann auch in diesem Jahr dann nochmal mehr umsetzen und dann auch mal lernen, wie ich da mehr stricken kann Abnahmen und Zunahmen machen kann und Halsausschnitte und so weiter, und dann vielleicht mal so ein paar schöne dünne Pullover oder Jacken noch für mich stricken. Also aus dünner Wolle Pullover, die man irgendwie so immer gut tragen kann, weil da habe ich irgendwie auch immer Bedarf. Es ist endlich die Häkeldecke fertig geworden aus den Granny Squares. Die Decke habe ich 2011 begonnen. Das sollte eine Babydecke für das große Kind werden. Dann war das große Kind da, und dann konnte das große Kind krabbeln und dann konnte es laufen. Und dann dachte ich mir so, naja, jetzt braucht es auch irgendwie keine Decke mehr. Und dann ist sie erstmal irgendwie in die Ecke geflogen und lag dann. Und ja, jetzt, wo Nummer 2 auf dem Weg war, habe ich sie dann tatsächlich zu Ende gestrickt letztes Jahr. Und ich muss sagen, sie leistet sehr gute Dienste. Also sie wird momentan täglich genutzt für die diversen Tagschläfchen, die ein Neugeborenes so macht. Also ich bin sehr froh, dass sie fertig ist, und sie ist wunderhübsch. Und ja, außerdem hat das zweite Kind ja rote Haare, was ich ja ganz toll finde. Und da passt die Decke mit den Braun und Grün und Grau und Wollweiß. Das sieht einfach entzückend aus. Ja, das sind jetzt so die Eltern, ne? Die halten ja ihre Kinder immer für die Schönsten. Aber dieses Kind ist auch wirklich das Schönste. Was habe ich noch gemacht? Eine Herausforderung? Ja, Mittelalterklamotten für die ganze Familie habe ich genäht 2015. Und damit waren wir hier auf dem Fest, und das war ganz toll. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich denke, ja, das, was noch fehlt, zumindest was dem Mann noch fehlt, ist ein Mantel, und den werde ich ihm dann dieses Jahr noch nähen, so dass er dann auch sein Outfit komplett hat. Ja, und dann erwähnenswerte Projekte weiterhin. Ja, Ich habe meine zwei Hosenröcke, die ich genäht habe, die sind vor allem deshalb erwähnenswert, weil ich ja irgendwie ewige Jahre überhaupt keine Hosen getragen habe. Und dann diese beiden Umstandshosenröcke quasi ständig getragen habe und die richtig toll waren. Und ich glaube, die werde ich jetzt demnächst irgendwann mal umändern und diesen breiten Jerseybund, der oben dran gesetzt ist, abtrennen und dann von dem Stoff habe ich jeweils noch ein bisschen einen Reißverschluss in die Seitennaht einarbeiten und dann oben noch eine Kellerfalte in der vorderen und in der hinteren Mitte machen und dann einen festen Bund annähen. So, dass die auch weiter getragen werden können, weil irgendwie mag ich Hosenröcke. Die sind super. Genau, das waren so meine Projekte. Ja, besondere Herausforderungen waren das jetzt eigentlich nicht, aber zumindest die mir am meisten auch Spaß gemacht haben. Der Stash 2015, die zweite Frage. Wie bist du mit deinem Wollvorrat umgegangen? Unter welchem Zeichen stand dein Stash-Jahr? Wie hat es sich alles entwickelt? Errungenschaften, Abbauerfolge. Also, ich habe 2015 insgesamt 8.973 Meter Garn aus dem Stash verstrickt. Das finde ich eine ganze Menge. Das liegt daran, dass ich auch irgendwie drei Sachen aus dünnem Garn auf der Strickmaschine tatsächlich fertig bekommen haben, die jeweils irgendwie so, ja, 1 bis 2 Kilometer verbraucht haben. Gekauft habe ich dieses Jahr 300 Meter Garn. Und von diesen 300 Metern habe ich direkt 250 wieder verstrickt, weil das waren nämlich die Filzwolle für die Puschen. Und also ein bisschen was als über 50 Meter sind übrig, weil ich ein Reserveknäuel mit dazu genommen habe, was jetzt sozusagen über ist. Und ansonsten ist noch dazugekommen ein Strang von so einer braunen, handgesponnenen Naturwolle, die mir eine Freundin von der Nordsee mitgebracht hat. Da weiß ich aber die Lauflänge nicht. Auf jeden Fall ist das noch dazugekommen. Und ansonsten habe ich dieses Jahr tatsächlich kein Garn gekauft weiter. Das finde ich echt gut. Das werde ich auch hoffentlich in diesem Jahr weitermachen und erstmal das verstricken, was ich habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich habe, weil ich das nie so richtig bei Ravelry eingepflegt habe. Das hat mir irgendwie immer bisher die Lust dazu gefehlt, das zu machen. Spinnfasern habe ich dann doch eher viel Zuwachs gehabt, also 905 Gramm insgesamt. Und die setzen sich zusammen aus zweimal dem Spindel- und Faser-Abo von Spinnert und Gewollt, also wo es immer einen handgefärbten Kammzug mit einer Spindel dazu gibt. Da muss ich sagen, dass der zweite Abo-Strang, das waren 300 Gramm Blue-Faced Lester, schön weich eigentlich, aber in einem hellen Grün. Das ist halt leider so gar nicht meine Farbe. Ich denke, diese 300 Gramm werde ich irgendwie, ja, da muss ich mir mal was einfallen lassen, ob ich die nochmal überfärbe. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht einfach nochmal die mit Blau überfärbe. Da muss ich mir mal so eine Portion blaue Säurefarbe besorgen und dann überfärben und dann gibt das hoffentlich irgendwie so ein hübsches Printrol oder so blau-grün-türkis irgendwas in der Weise. Jedenfalls, das war jetzt nicht so der glückliche Kauf. Aber trotzdem mag ich, ja, ich mag so Überraschungskäufe irgendwie trotzdem. Und dann der Adventskalender von Spinnert und Gewollt, das waren auch nochmal 240 Gramm, kamen dazu. Ja, und den Faser-Adventskalender aus dem Podcasting aus Deutschforum, den brauche ich eigentlich nicht als Stash-Zuwachs zählen, weil ich ja die Rolex, die ich für den Adventskalender beigesteuert habe, sind ja auch bei mir aus dem Stash rausgekommen sozusagen. Also ich habe 240 Gramm Fasern aus meinem Stash genommen, zu Rolex verarbeitet und habe dann dafür 240 Gramm bunt gemischte Fasern zurückgekommen. Also da hat sich am Stash sozusagen nichts getan. Und fertig gesponnen an Garn, also in Fasern zu Garn geworden sind, jetzt zwei Garne sind letztes Jahr fertig geworden, eigentlich auch nicht so richtig viel. Es lag vor allem daran, dass ich während der Tour de Vlies im Urlaub war und da nicht so viel mitmachen konnte. Und wie sieht mein Stoffstash? Ja, ich habe viel genäht, habe auch relativ viel aus dem Stash verbraucht. Habe dann aber gegen Ende des Jahres auch irgendwie wieder ziemlich viel Stoff dazu gekauft. Also da zähle ich jetzt nicht die Meter, aber so, ja, es ist, glaube ich, am Ende bei plus minus null wieder von den Mengen her. Und da ist auf jeden Fall mein Vorsatz für dieses Jahr, da zumindest eine Kiste Stoff definitiv irgendwie abzubauen. Der sollte dann, also eine Kiste sollte Ende diesen Jahres weniger sein. Und auch vielleicht im Zusammenhang dann dass insgesamt vielleicht ein Regalboden hier in meinem Nähzimmer frei wird. Also an Stoff, den ich vernähe, und vielleicht auch an Büchern und Zeitschriften, die ich noch ausmisten werde. So, die dritte Frage. Mein Kleiderschrank. Welche Sachen hast du 2015 oft und gerne getragen? Können auch Sachen aus dem Vorjahr sein. Gut, mein Kleiderschrank besteht ja tatsächlich in großen Teilen aus selbstgenähten Sachen und die trage ich dann ja auch entsprechend viel. Dieses Jahr war es dann halt, schwangerschaftsbedingt, da ich ja ab März dann schwanger war und glaube ich ab Juli, August dann auch ziemlich dick langsam wurde, habe ich halt hauptsächlich Umstandsmode getragen, die ich viele Sachen davon einfach aus so Upcycling von alten Hemden oder so selbst gemacht habe oder auch noch die ich mir auch geborgt habe von Freundinnen oder die ich noch vom letzten Mal über hatte. Ja, meine Stricksachen habe ich auch. Also ich trage prinzipiell meine Sachen, die ich mache, alle immer. Also es gibt, glaube ich, Teile, die habe ich dieses Jahr jetzt nicht einmal getragen, aber nichtsdestotrotz würde ich die jetzt nicht wegtun und sagen, das war irgendwie eine Fehlkonstruktion, die trage ich nie, sondern es hatte so seine Gründe, dass ich die dieses Jahr nicht getragen habe, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, die wieder anzuziehen. Also ist jetzt nichts, wo ich in meinem Kleiderschrank sagen könnte, okay, das zumindest, also von den selbstgemachten Sachen, das trage ich nie wieder. Von den gekauften Sachen sind da durchaus jetzt ein paar Sachen dabei, die ich nie wieder tragen werde. Das liegt vor allem daran, dass das irgendwie meine alten Jeans sind, in die ich schon nach der ersten Schwangerschaft nicht mehr reingepasst habe, die aber trotzdem alle noch in meinem Schrank liegen. Ja, und in die ich auch jetzt nach der zweiten Schwangerschaft wahrscheinlich nie wieder reinpassen werde. Die sollte ich 2016 mal ausmisten. Eingekauft habe ich auch ein paar Sachen, so ein paar etwas edlere, erlesenere Teile habe ich mir in München gegönnt im Urlaub, auch so eher so für nach der Schwangerschaft, und dann musste mal mein Unterwäschevorrat aufgefüllt werden, was ja auch mal so ein leidiges Thema ist, weil ich ja eigentlich das Ziel habe, wenig Klamotten, wenn dann auch gute Klamotten zu kaufen und ansonsten selber zu machen, aber ich irgendwie bei Unterwäsche irgendwie keine Muße habe, das selbst zu nähen und dann doch irgendwie bei H&M irgendwie zuschlage und dort meine Unterwäsche wieder auffülle, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, und Outdoor-Klamotten zum Wandern habe ich im Sommer auch ein paar neue gekauft, weil also ich brauchte eine neue Regenjacke und eine Regenhose und solche Sachen, die habe ich mir dann auch natürlich gekauft. Also Outdoor-Klamotten selber nähen, das ist auch so, kann man machen, möchte ich aber persönlich nicht machen. Die nächste Frage. Gemeinsam geht alles besser. Was hast du für Aktionen, Longs, Events mitgemacht? Was waren deine virtuellen und vielleicht auch persönlichen Treffpunkte mit anderen aus der Faser-Community? Natürlich unser Forum Podcasting auf Deutsch, die 15-Punkte-Aktion. Die hat mich wieder sehr, sehr motiviert, wie man also vor allem an meinem Wollstash sieht, war die richtig erfolgreich in der Hinsicht. Die Tour de Vlies war dieses Jahr nicht so nicht so erfolgreich, weil wir eben im Urlaub waren und ich nur die Spindeln mit hatte. Und ich habe es zumindest geschafft, jeden Tag so ein bisschen was auf den Spindeln zu spinnen. Aber also richtig viel fertig geworden ist nicht. Eine richtig tolle Aktion war der Faser-Adventskalender. Der war so schön. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht für die Tour de Vlies auch sowas in der Art zu haben. Ich glaube, Fanny hatte das irgendwie auch schon, die das jetzt den Faser-Adventskalender organisiert hatte, schon mal angedeutet. Also falls es irgend so eine Aktion mit Fasertausch für die Tour de Vlies gibt, wäre ich auf jeden Fall dabei. Der war einfach so schön, diese Päckchen jeden Tag und die tollen Farben und ja, jeder hatte das irgendwie schön zusammengestellt. War ein großes Vergnügen. Und ein reales Treffen hatten wir ja in Hamburg. Das könnt ihr ja im Podcast nachhören. Das kleine norddeutsche Podcasting-Treffen in Hamburg. Und das waren so die Sachen, die ich dieses Jahr mitgemacht habe. Und das ist einfach nett. Das möchte ich nicht missen.
So, weiter geht es mit der Frage Nummer 5. Die da lautet, hattest du ein Motto für 2015? Wenn ja, wie lief es damit? Wie hast du es umgesetzt? Jetzt habe ich erst nochmal den Faserrückblick vom letzten Jahr angehört, um zu schauen, ob ich ein Motto hatte. Aber hatte ich nicht, außer vielleicht so dieses, es kommt, wie es kommt. Aber das ist ja eigentlich eher so mein Lebensmotto als ein Jahresmotto. Also ja, prinzipiell muss ich sagen, im Vergleich zu 2014 war 2015 ein gutes Jahr. Stand halt Großteil der Zeit im Zeichen von Schwangersein und Baby Nummer 2. Aber ich habe auch sonst einiges erlebt und es war gut und so wie es kommt, ist was gut. Frage Nummer 6. Was waren die schlimmsten Crafting-Unfälle und Reinfälle? Beim Stricken und Spinnen eigentlich nicht. Wobei, mein Motto ist, kommt wie es kommt oder mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Ich lege die Sachen halt einfach, wie sie sind. Und wenn sie nicht so richtig hübsch sind, dann sind sie halt nicht so richtig hübsch. Aber das stört mich dann irgendwie auch nicht weiter. Der Pulli, den ich für den Mann zu Weihnachten genäht habe, ist natürlich viel zu groß, das ist schon ärgerlich, weil ich den jetzt nochmal auftrennen, nochmal umarbeiten muss. Und sonst, ich glaube, ich arbeite beim Nähen ziemlich schludrig und nicht so toll, und deshalb ist die Passform oft dann noch so, ich sag mal, optimierungsbedürftig. Das könnte ich mir ja mal vornehmen, dass ich da mal ein bisschen mehr Zeit investiere und auch mir ein bisschen mehr Wissen aneigne, wie ich Sachen besser anpasse. Denn ich denke, werden meine selbstgenähten Sachen auf jeden Fall noch besser aussehen. Ja, mein Lieblingsdesigner 2015. Habe ich eigentlich niemand Spezielles. Also fällt mir jetzt gerade keine Designerin oder kein Designer ein, wo ich sage, ja, da habe ich irgendwie, also ich habe ja generell nicht so viele Teile gestrickt und ich kann sagen, dass ich so die simplen Teile eher lieber mag. Ich mag eigentlich alles, was geringelt ist, super gerne. Und so, was mir jetzt 2019 aufgefallen ist, was halt viel gestrickt wurde, waren so, ja, diese Oberteile, diese etwas weiteren Oberteile, so wie Boxy, wie der Pullover Boxy mit so überstückenden Schultern und dann daran irgendwie enge Ärmel angesetzt oder das als Strickjacke. Das ist so auf jeden Fall was mir gut gefällt, so vom Stil her, was ich gerne mag. Und ansonsten schwanke ich ja so bei meinen genähten Sachen so ein bisschen Vintage und ein bisschen so japanisch angehauchtes, so dieses etwas kühle, schlichte. Ja, das ist so mein Stil, zwischen dem ich mich irgendwie bewege. Aber da habe ich jetzt auch keine speziellen Lieblingsschnittmusterhersteller oder sowas. Mein Song des Jahres. Einzelnen Song habe ich nicht, aber es gab ja in 2015 zwei neue Alben von meinen Lieblingskünstlerinnen. Also Sophie Hunger hat ein neues Album rausgebracht, die Schweizer Sängerin, das ich richtig toll finde. Und Tokotronic, das rote Album, auch ein Traum, gefällt mir richtig gut. Hat mir sofort beim ersten Hören toll gefallen. Also vielleicht da auch das Lied Zucker. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingslied doch so ein bisschen von diesem Album. Mal gucken, ob ich das irgendwie verlinkt bekomme. Ansonsten habe ich letztes Jahr endlich mal wieder geschafft, auf Konzerte zu gehen. Im Januar, Februar, also Anfang des Jahres war ich bei Alt J. Das war irgendwie ganz, ganz cool. Wobei das hier irgendwie eine Alsterdorfer Sporthalle war. Also es war so ein Riesenkonzert, das ich normalerweise nicht so gerne mag. Umso erfreulicher war, dass ich für Tokotronic für den Mai noch Karten bekommen habe im Mojo Club. Das ist ein ganz kleiner Club, weil normalerweise haben sie die Tournee im Herbst gemacht und da hätten sie auch in der Alsterdorfer Sporthalle gespielt. Also ein richtig großes Konzert und wir hatten dann noch Karten für dieses kleine, süße Clubkonzert, wo sie das Album vorgestellt haben. Und das war so mein Konzerthighlight. Ich finde den Club sehr schön, das Konzert war toll, Tokotronic ist sowieso toll. Und auf einem dritten Konzert war ich noch, das war Gisbert zu Knüpphausen mit der Kit Kopfhochband. Also Gisbert hat so eine samtweiche Stimme, das war auch sehr schön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann gab es noch zwei Konzerte, wo ich mich im Nachhinein ein bisschen ärgere, dass ich da nicht mir noch Karten besorgt habe. Das eine war Marianne Faithfull-Wahl in Hamburg und ich glaube, das war, was ich danach gehört habe, so die letzte Konzerttournee, die sie geben wollte. Das war im November, da hatte ich irgendwie Bedenken, dass ich da schon zu schwanger sein könnte, aber im Nachhinein war es halt irgendwie ein Konzert mit Bestuhlung, also da konnte man ganz entspannt sitzen, da hätte ich eigentlich auch irgendwie mit dicken Bauch hingehen können. Ja, das ist ein bisschen traurig und Sophie Hunger, das Konzert war dann auch November, Dezember. Das wäre aber ein Stehkonzert gewesen, also das wäre sowieso, das wollte ich dann eh nicht mehr haben. Aber ich denke, Sophie Hunger wird übernächstes Jahr garantiert wieder in Hamburg sein und da gehe ich bestimmt dahin. Ja, das war jetzt so nicht der Song des Jahres, aber meine Musik des Jahres. Buch des Jahres, Frage Nummer 9. Ja, seitdem ich irgendwie so viel Podcasts höre, komme ich ja nicht mehr zum Lesen. Es ist eigentlich nicht wirklich toll. Ich habe früher so unglaublich viel gelesen und jetzt irgendwie gar nicht mehr. Dann kam die Zeit, als das mit dem Handarbeiten so losging, dann habe ich wenigstens noch Hörbücher gehört. Ja, da ist man dann ja irgendwann so in die Beschaffungskriminalität gekommen und deshalb bin ich dann ja zu Podcasts umgestiegen. Naja, und Bücher fallen irgendwie hinten runter. Also ich habe gelesen Serenität, das habe ich hier besprochen, Stitched Up. Und im Urlaub habe ich zumindest, ich glaube, die Hälfte der Illuminatus-Trilogie von Robert Scheer und Robert Anton Wilson gelesen. Das ist so ein ganz seltsames 60er, 70er Jahre. Keine Ahnung. Ein sehr seltsames Buch. Aber irgendwie auch cool. Und ich glaube, das werde ich dann im nächsten Jahr im Urlaub weiterlesen. Was haben wir? Film oder Serie des Jahres? Ich habe dieses Jahr mir irgendwie nochmal Firefly angeschaut. Die Serie, Western im Weltraum. Schade, dass es nur eine Staffel gibt. Ich finde die Serie so großartig. Habe ich sehr genossen. Naja, und dann die üblichen Verdächtigen, wo es eben neue, was ich an Serien, also ich mag eh gerne lieber Serien als Filme im Moment. Was haben wir denn geschaut? Sherlock, Doctor Who, Elementary und also sehr viel ist eigentlich hängen geblieben. Es ist halt so abends Berieselung, während ich stricke oder spinne. Oder mich so nebenbei mit dem Mann noch unterhalte. Und aus aus Nähnerd-Sicht besonders geliebt habe ich natürlich Downton Abbey. Da habe ich die Staffeln 1 bis 3 dieses Jahr geschaut. Einfach wie sich innerhalb dieser Serie, also die Kostüme sind großartig gemacht, die Kleidung vom Ersten Weltkrieg bis in die 20er Jahre hinein. Es ist eine Augenweide, sich das anzuschauen. Und ansonsten aus Nähnerd-Sicht, das finde ich auch Elementary irgendwie immer ganz nett, weil Lucy Liu als Watson ist immer unglaublich gut gekleidet. Also was sie, ihr Stil gefällt mir sehr gut.
Jetzt habe ich auch noch festgestellt, dass ich das Mikro für den letzten Teil irgendwie falsch eingestellt hatte, also irgendwie nicht mit dem Kopfhörermikro aufgenommen hat, sondern mit dem Laptop-Video, aber irgendwie, ja, und ihr dann auch in den Genuss kommt, dass das kleine Kind im Hintergrund, also nicht, dass das weint da nicht, ne, das knurrt im Schlaf immer, habt ihr jetzt irgendwie als Geräusch damit drauf? Also nicht, dass ihr irgendwie, ihr vermutet, ich lasse das Kind hier schreien, um in aller Seelenruhe Podcast aufzunehmen. Das sind so die üblichen Schlafgeräusche, die dieses Baby macht. Das ist sehr putzig und das hört sich aber hier irgendwie, das hört sich hier ein bisschen laut und unfreundlich an. Also keine Sorge, dem Kind geht's gut. Es knurrt im Hintergrund, weil es da selig schlummert, falls ihr da euch wundert, was das für komische Laute sind. Wo war ich denn stehen geblieben? Welche Frage? Frage Nummer 11. Drei Dinge, die du nicht hättest missen wollen. Natürlich meine Familie, meinen wunderbaren dreiwöchigen Bergurlaub mit dem Kind und dem Mann, bei meinen Eltern wieder am Bodensee, und dann haben wir auch noch 4 Tage den Kleinen bei den Großeltern gelassen und sind noch weiter hoch in die Berge gefahren, und nur der Mann und ich, und wir waren wandern, und ja, es war wunderbar, einfach mal wieder Bergluft zu schnuppern. Das fehlt mir ja hier im Norden irgendwie schon so ein bisschen. Das war auf jeden Fall wunderbar, und möchte ich gucken, dass ich das irgendwie dieses Jahr auch wieder hinbekomme. Und auch meine ganzen Handarbeiten und meine Hobbys möchte ich auch nicht missen, und dass ich hier den Luxus habe, ein eigenes Nähzimmer zu haben, und wo ich meine Wolle und meine Schnittmuster und meinen Stoff horten kann, und mein eigenes kleines Reich haben. Das möchte ich auch nicht missen. Drei Dinge, auf die ich 2015 gut hätte verzichten können. Zum einen natürlich die ganze Flüchtlingssituation in Deutschland und in der Welt, die ganzen schlechten Nachrichten. Also das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Und so diverse Krankheiten vom Mann und vom Kind, die waren irgendwie auch am Anfang des Jahres recht häufig krank und irgendwie so ein bisschen, ja, und ich war auch irgendwie schwer krank Anfang hier des Jahres, das musste auch nicht sein. Und dann, was so für mich persönlich das war, was ich am wenigsten von allem gebraucht habe, war natürlich meine Autoimmunerkrankung während der Schwangerschaft. Also ich habe ja eine ITP, eine idiopathische Thrombozytopenie. Das heißt, mein Körper baut meine Thrombozyten ab, weil er irgendwie der Meinung ist, die gehören nicht zu ihm. Und ich habe also im Normalfall irgendwie so Thrombozytenwerte von 20 bis 30. Damit kann ich gut leben und habe auch keine irgendwie Blutungsneigungen oder sowas in der Art. Also der Normalwert ist irgendwie 150 bis 250 oder so. Also deutlich mehr. Aber meine Normalwerte sind also so, dass ich damit gut leben kann. Allerdings, in der Schwangerschaft, also in der ersten Schwangerschaft war das schon so, dass die dann irgendwie richtig in den Keller gegangen sind und ich dann auch Medikamente nehmen musste, also Cortison und Immunglobuline. Damit haben wir das aber in der ersten Schwangerschaft gut hinbekommen, dass ich dann auch für die Geburt genügend Thrombozyten hatte, also genügend Thrombozyten für eine normale Geburt, sage ich mal. Also so Kaiserschnitt und PDA ist auf jeden Fall schon was gewesen, was nicht unbedingt erstrebenswert gewesen wäre. Und jetzt in der zweiten Schwangerschaft war das eben so, dass diese Medikamente, die halt auch für Schwangere zugelassen sind, irgendwann so ab Woche 25 überhaupt nicht mehr angeschlagen haben und ich dauerhaft Thrombozytenwerte im einstelligen Bereich hatte, was dann doch irgendwie auch mit so ein bisschen Blutungsanzeichen einherging. Also ich hatte irgendwie so Haut unter der Haut, so kleine punktförmige Blutungen und Nasenbluten, ganz schlimm. Und ja, also dem Baby ging es zum Glück immer gut. Das hat also von all dem nichts mitbekommen. Ich habe da irgendwie auch keine irgendwelche Blutungen in der Plazenta oder irgendwo im Unterleib gehabt. Allerdings war das natürlich so mit diesen Werten quasi in die Geburt gehen, das stand irgendwie außer Frage. Aber da das Kind natürlich auch irgendwie nicht drin bleiben kann, mussten wir uns halt was überlegen und dann hieß es, okay, ab 35. Woche bekomme ich ein Medikament, das ist erst seit 5 Jahren auf dem Markt. Ist ein spezielles Medikament für diese Autoimmunerkrankung, also normal dieses Cortison und Immunglobuline, was ich vorher bekommen habe, die unterdrücken einfach das Immunsystem. Also die unterdrücken, die sollen die Abbaufunktion, diesen Abbau von den Thrombozyten einfach unterdrücken. Und das neue Präparat hat sozusagen, soll das Knochenmark anregen, einfach mehr Thrombozyten zu bilden. Und das Problem ist, seit 5 Jahren auf dem Markt, ist natürlich nicht zugelassen für Schwangere. Und es gibt keine Studien und es gibt einzelne Fallberichte, aber es gibt keine Studien und keine Zulassung für Schwangere. Also so hieß es dann, ja, auf eigenes Risiko kriege ich jetzt dieses Medikament gespritzt ab der 35. Woche, damit ich für die Geburt irgendwie Thrombozyten habe, die wenigstens irgendwie so, in meinem Normbereich zwischen 20 und 30 liegen. Das war natürlich das hat mich schon so ein bisschen angekratzt, so, ja, wie ist das jetzt mit so einem Medikament, wo es halt so ein paar Einzelfälle gibt, also so, ich glaube, ein halbes Dutzend bis, ja, irgendwie so in etwa, oder maximal 10 so eine positiven Fallberichte gab es, wo halt andere Schwangere dieses Medikament auch bekommen haben und alles gut gegangen ist. Und darauf musste ich mich dann irgendwie verlassen und musste dann eben auch mir diese Spritzen geben lassen. Ich habe sie zum Glück sehr gut vertragen. Ich war natürlich auch irgendwie so ein bisschen auf der sicheren Seite, weil Woche 35 ist jetzt beim Kind auch Organentwicklung und so Hirnentwicklung alles weitgehend abgeschlossen. Das heißt, es ist eigentlich, also das Menschlein ist irgendwie so gut wie fertig. Und das heißt, das kann jetzt keine groben Missbildungen mehr verursachen, wenn ich jetzt so ein Medikament nehme, was natürlich am Anfang der Schwangerschaft irgendwie eher vorkommen kann. Also habe ich das genommen. Das hat auch so nach 3-4 Wochen dann endlich angeschlagen und hat dann auch dazu geführt, dass ich irgendwie für die Geburt genügend Thrombozyten hatte und irgendwie auch dass die Geburt auch sehr, sehr angenehm verlief. Und das Kind wurde dann auch ausgiebig untersucht und es hat irgendwie weder zu viele noch zu wenig Thrombozyten. Also die Krankheit wird ja prinzipiell sowieso nicht vererbt, als höchstens eine Veranlagung zu Autoimmunerkrankungen kann vererbt werden, aber nicht jetzt diese eine spezielle. Dem Kind geht's wunderbar, mir geht's wunderbar. Das Medikament hat halt wirklich gut geholfen, aber es war natürlich so ein echt blöder Punkt, nicht zugelassenes Medikament in der Schwangerschaft nehmen zu müssen. Das ja, hat mir doch viele Sorgen bereitet und auch vorher, dass die althergebrachten Medikamente nicht mehr geholfen haben und wir irgendwie die Dosis immer weiter erhöhen mussten und es trotzdem nichts gebracht hat. Das war schon auf jeden Fall das, was mich dieses Jahr am meisten beschäftigt hat und wo ich echt am meisten drauf hätte verzichten können. Aber ja, am Ende ist alles gut gegangen. Also deshalb kann ich jetzt auch hier darüber berichten. Und ja, ich bin sehr froh, dass das alles geklappt hat. Was hast du 2015 Neues begonnen? Nichts. Ich glaube, es gab genügend Sachen. Also ja, ich habe ein Löt-Workshop gemacht. Ich habe quasi löten gelernt, aber seitdem auch noch nicht wieder neu gelötet. Und ich glaube Perlenweben habe ich auch das erste Mal irgendwie dieses Jahr gemacht. Aber das sind ja keine irgendwie Großsachen, wo man irgendwie sich große Anschaffungen tätigen müsste. Das sind halt Sachen, die ich einfach erstmals ausprobiert habe. Wovon hast du dich 2015 getrennt? Ich glaube, ich habe mich von ein paar Büchern und Zeitschriften getrennt und leider habe ich mich auch irgendwie von meinem politischen Engagement zeitweilig getrennt, aber einfach aus Zeitmangel und irgendwie, weil ich mich nicht fühlte und irgendwie mit den Leuten ein bisschen Probleme hatte. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir in diesem Jahr wieder zurückerobern will. Also wo ich mich wieder mehr einbringen möchte, da werde ich mich, glaube ich, dann einfach von ein paar Leuten entsprechend lossagen, mit denen ich nichts mehr zu tun haben möchte und ja, mich anderweitig engagieren. Hast du ein Motto für 2016? Ja, also ein Motto habe ich nicht, außer ja, alles kommt, wie es kommt. Ich habe vielleicht ein ja, so ein bisschen einen kleinen Vorsatz, dass ich mir weniger Ziele setze, also nicht so, ja, nicht so überengagiert irgendwie rangehe und am Ende irgendwie nichts davon in die Tat umsetze, sondern dass ich mir weniger Ziele setze und dafür dann irgendwie ein bisschen mehr Ehrgeiz darauf verwende, die auch tatsächlich umzusetzen. Und ja, vielleicht auch, dass ich meine Ziele, so wie ich das jetzt zum Beispiel mit meinen Nähzielen, die habe ich ja in so einer Collage gestaltet, dass ich ja meine Ziele vielleicht auch mal ein bisschen versuche zu visualisieren und hier so mich in meinem Alltag damit irgendwie umgebe, dass ich da öfters mal drauf gucke und ja, so ein bisschen mehr vor Augen habe, was mir wichtig ist, was ich tun will und nicht so mich so sehr von einem zum anderen treiben lasse und am Ende irgendwie das, was ich wirklich tun wollte, irgendwie gar nicht geschafft habe. Das ist vielleicht so mein Vorsatz, aber jetzt auch kein richtiges Motto. Und damit sind wir am Ende des faserverrückten Jahresrückblicks und auch am Ende des Podcasts. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war interessant. Ich freue mich wie immer über Feedback und Rückmeldungen. Am einfachsten könnt ihr das natürlich tun in meinem Thread, in dem Ausfasern-Thread im Forum Podcasting auf Deutsch bei Ravelry. Ihr könnt mich auch über Twitter gerne anschreiben oder mir dort folgen. Da bin ich Damned Snob, wie auch bei Ravelry. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben an die E-Mail-Adresse ausfasernd@mail.de. Und ihr könnt natürlich auch direkt unter dem Podcast einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr das wollt. Ich glaube, das sind genügend Möglichkeiten. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von euch höre, wo auch immer. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!